Liebe Gemeinde, wie er ewiges Leben bekommen kann, hat sich der wohlhabende junge Mann im Evangelium gefragt und er hat sich extra Zeit genommen, Jesus aufzusuchen und ihm diese Frage zu stellen. Dem eilte der Ruf voraus, ein weiser Redner zu sein und einer, der Erstaunliches tun kann. Aber seine Antwort hat ihm dann doch nicht gefallen und sie gefällt bis heute umso weniger, je mehr jemand zu verschenken hätte. Aber unser Wohlstand wird gerade auf andere Weise weniger. Teurer werdende Lebensmittel und massiv steigende Energiekosten lassen bei vielen die Frage nach dem ewigen Leben in den Hintergrund treten und die Frage nach dem zeitlichen Leben in den Vordergrund. Und diese Frage ist eine, die zunehmend Druck aufbaut. Wie können wir unter diesen Umständen ein gutes Leben führen? Das ist die große Frage unserer Tage. Und das ist keine rhetorische Frage, die wir nur stellen, weil wir dann gleich eine fromme Antwort präsentieren wollen. Es ist eine echte und offene Frage. Und vielen gut situierten Christen in der westlichen Welt stellt sie sich vielleicht zum allerersten Mal in all ihrer existenziellen Ernsthaftigkeit. Die Frage nach einem angemessenen Lebensstil wird heute meist von jungen Menschen gestellt. Denn die sehen kaum noch eine lebenswerte Zukunft für sich und ihre Kinder, wenn alles so weitergeht wie bisher. Und es ist gut, dass sie diese Frage stellen und dass sie sie bohrend und massiv stellen, so dass sie Gehör findet. Wie leben wir klug und weise in Zeiten der Krise, des Umbruchs und der Unsicherheit? Das ist auch das Thema des heutigen Predigttextes. Der steht im Epheserbrief Kapitel 5, die Verse 15 bis 20 und ich lese ihn nach der Basisbibel. Achtet also sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht voller Dummheit, sondern voller Weisheit. Macht das Beste aus eurer Zeit, gerade weil es schlimme Tage sind. Aus diesem Grund sollt ihr nicht unverständig sein, sondern begreifen, was der Wille des Herrn ist. Betrinkt euch nicht mit Wein, denn das macht euch zügellos. Lasst euch lieber vom Geist Gottes erfüllen. Tragt euch gegenseitig Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder vor. Singt für den Herrn und preist ihn aus vollem Herzen. Dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit und für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir hören da eine ganze Menge Ratschläge. Und auf den ersten Blick ist es vielleicht etwas enttäuschend angesichts unserer aktuellen Herausforderungen. Ist es wirklich das, was ein kluges Leben ausmacht? Ist der weise Christ einer, dessen hervorstechendste Eigenschaften sind, dass er keinen Alkohol trinkt und dass er voller Inbrunst Bibelverse und Gesangbuchlieder zitiert? Das erinnert ein wenig an die Geschichte von dem Münchner im Himmel, von Ludwig Thoma. Vielleicht kennt die jemand noch. Die Geschichte von dem kleinen Dienstmann Alois Hingerl am Münchner Hauptbahnhof, der vom Schlag getroffen stirbt und in den Himmel kommt. Und da muss er wider Willen Halleluja singen und beschwert sich auf unterhaltsame Weise in bayerischer Mundart über sein fades Dasein als Engel. Es gibt viele solcher Zerrbilder von Christen als weltfremde, freudlose Spinner, denen alles erlaubt ist, solange es keinen Spaß macht. Aber damit werden wir dem Bibeltext dann doch nicht gerecht. Wir müssen ein wenig graben, wie es so oft ist, um darin den Schatz zu heben, der darin verborgen ist. Die Leserinnen und Leser des Epheserbriefes hatten sicherlich kein gemütlicheres Leben als wir. Auch ihre Tage waren schlimm, das steht da ja ausdrücklich. Auch sie wollten wissen, wie sie angesichts großer Krisen und Herausforderungen ihr Leben in dieser Welt gut leben können. Wie sie sich nicht von den Sorgen und Ängsten ihrer Zeit lähmen lassen, sondern ihren Glauben als Kinder Gottes mit Hoffnung und Liebe leben und weitergeben können. Sie hatten dieselben Fragen wie wir. Achtet also sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht voller Dummheit, sondern voller Weisheit. Das ist die Überschrift über diesem Abschnitt. Sorgfältig, das heißt auf Griechisch akribos, akribisch. Eine weise Lebensführung, das ist eine Sache, die uns nicht einfach zufällt, wenn wir getauft sind. Sie erfordert sorgfältige Überlegung. Und drei Dinge sind es, die für den Schreiber des Epheserbriefes Kennzeichen eines weisen Lebenswandels sind. Das Leben voller Weisheit leben bedeutet erstens, das Beste aus der Zeit zu machen, die uns gegeben ist. Es bedeutet zweitens, den Willen Gottes zu begreifen. Und es bedeutet drittens, unsere Erfüllung nicht in der Flucht vor der Realität, sondern durch den Geist Gottes zu finden. Ich will das im Einzelnen erläutern. Macht das Beste aus eurer Zeit, gerade weil es schlimme Tage sind. Martin Luther hat übersetzt, kauft die Zeit aus. Das soll so viel heißen wie holt das Meiste heraus. Nutzt die Möglichkeiten, die euch zur Verfügung stehen. Da gibt es Möglichkeiten. Was das Beste im Einzelnen ist und wie wir das Beste aus unserer Zeit machen können, das kann dann natürlich für uns nicht stehen. Und es steht dann nicht einmal für die Epheser. Darauf müssen sie selber kommen. Wir sollen unser Leben auf jeden Fall bewusst gestalten, anstatt uns stumpfsinnig treiben zu lassen. Das können wir hier schon mal festhalten. Das Leben an sich vorbeiziehen lassen, das ist das Gegenteil von weise. Wer sich träge von der Realität berieseln lässt und einfach abwartet, was kommt, der lebt nicht weise. Es gibt auch eine fromme Form des sich treibens lassens, die klingt so: Mal sehen, was der Herr mit mir vorhat. Das heißt aber nicht, dass wir in jedem Fall immer sofort einen Plan haben müssen. Das gibt manchmal Zeiten, wo das unklar ist, eine Zeit lang. Aber es gibt so eine Haltung, und ich kenne das von mir so als jüngere Menschen, wo da so eine Unlust kommt, sich selber was auszudenken. Und man dann sich selber fromm in die Tasche lügt und sagt, der Herr wird es mir schon zeigen zu seiner Zeit. Und wenn ich das so als Ausrede nehme, dass ich nicht selber aktiv werde, um mir das zeigen zu lassen, dann stimmt's nicht. Im Angesicht der schlimmen Tage das Beste aus der Zeit zu machen, das bedeutet zum Beispiel, darüber nachzudenken, wie wir unser Leben menschlicher gestalten können. Als der Epheserbrief geschrieben wurde, da waren die Römer gerade dabei, einen Schutzwall namens Limes quer durch Europa zu ziehen, um die kultivierte Welt des Römischen Reiches vor unseren barbarischen Vorfahren, vor den Germanen zu schützen. Wir müssen nicht weit fahren, um diesen Limes zu besichtigen. Vielleicht wart ihr schon mal da. Ein beeindruckendes Bauwerk muss das gewesen sein. Zur selben Zeit redeten die Christen von der Einheit aller Menschen in Christus. Christus ist unser Friede, der aus Juden und Heiden eins gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, heißt es im selben Epheserbrief Kapitel 2, Vers 14. Das war gegen den Trend und ist bis heute gegen den Trend. Nicht abgrenzen, sondern aufeinander zugehen. Die römische Gesellschaft, wie auch später die mittelalterliche, war in Stände gegliedert. Es gab Sklaven, es gab das einfache Volk und es gab den Adel. Und es war nur sehr schwer möglich, von einer Klasse in eine höhere aufzusteigen. In dieser Gesellschaftsordnung verkündeten die Christen, dass in der Gemeinde der Unterschied zwischen Sklaven und Freien und sogar zwischen Mann und Frau aufgehoben ist. Die Christen hatten eine radikal andere Idee von menschlichem Zusammenleben als ihre antike Umwelt. Und bis heute spürt man das Revolutionäre darin, denn wir haben es immer noch nicht vollständig umgesetzt, diese Gleichheit. Die Christen wollten so leben, wie sie es von Christus gelernt hatten. Und sie waren auf der Suche nach Wegen und Möglichkeiten, wie sie das in ihrem täglichen Leben umsetzen konnten. Ein hervorstechendes Merkmal von Christen ist also, dass sie Wege zum anderen suchen, wo man sonst Mauern baut. Und das ist heute noch genauso. Das Mauernbauen ist im 20. und 21. Jahrhundert populärer als je zuvor. Nach dem Fall der Berliner Mauer 1989 wurden mehr als 1000 Kilometer Befestigungsanlagen an den Außengrenzen der EU errichtet. Und dazu die Mauer zwischen den USA und Mexiko, die Mauer in Israel zwischen dem israelischen Kernland und den Palästinensergebieten. Sie alle dienen demselben Zweck wie einst der Limes, Abgrenzung von Menschen, die man als bedrohlich empfindet, und Schutz des eigenen Territoriums. Auch in unseren Köpfen und in unseren Herzen bauen wir weiter fröhlich Mauern. Wie viele Menschen, auch Christen und christliche Gruppen, mauern sich ein in ihrer kleinen, überschaubaren Blase und bekämpfen alles, was da draußen ist. Dabei sollten gerade Christen die einladende, offene Haltung, die wir bei Christus finden, kultivieren, um den Menschen Wege aus ihrer Einmauerung zu eröffnen. Macht das Beste aus eurer Zeit. Da hätten wir vieles zu tun, um gegen solche Mauern anzuarbeiten, um Leute einzuladen, herauszukommen aus ihrer Einmauerung, in die Freiheit zu treten und zu schauen, wie die Welt aus anderen Perspektiven aussehen kann. Wie voll ist unsere Zeit auch sonst mit unnützen Dingen, die vom Wesentlichen ablenken? Wie oft lassen wir uns einlullen in seichte Unterhaltung, anstatt das weise Leben zu suchen? Was wichtig für unser Leben ist, erfahren wir nicht im Fernsehen oder im Internet, vielleicht eher dort. Das erfahren wir in der Gemeinschaft, im Gottesdienst, in der Stille sehr oft, in guten Gesprächen, beim Lesen eines guten Buches. Dafür sollen wir unsere Zeit nutzen, das Beste aus der Zeit machen. Für Zeit steht da im Griechischen das Wort Kairos, das ist der einzelne Zeitpunkt. Im Unterschied zu Kronos, das einfach der Zeitfluss ist, die ablaufende Zeit. Aus jedem einzelnen Moment können wir das Beste machen. Das ist die Aufforderung zum intensiven Leben, zum bewussten Leben in jedem Augenblick, die uns hier begegnet. Damit ist nicht unbedingt maximaler Genuss gemeint. Unsere Botschaft ist ja nicht der totale Ego-Trip. Unsere Botschaft ist genau, dass wir frei werden können vom unersättlichen Ego, frei werden für den Dienst am Mitmenschen, der schlechter dran ist als wir. Unsere Botschaft ist das Evangelium von Kreuz und Auferstehung. Das Beste aus unserer Zeit machen, das heißt überlegen und zum Ausdruck bringen, was für unser Leben zentrale Bedeutung hat. Auch wenn das Zeit und Kraft kostet. Letzten Freitag, vorgestern, war zum ersten Mal nach 4 Jahren wieder Sömer City Gottesdienst. Ein Gottesdienst für Menschen am Rande. Mit einem Essen aus unserer Küche. Und Leuten aus unserer Gemeinde, die helfen, das unter die Leute zu bringen, zu verteilen und das ganze Hintergrund, die ganze Hintergrundarbeit, die damit zusammenhängt. Es war schwierig, genug Helfer dafür zu finden, aber unsere ökumenischen Kontakte haben aufgefüllt, was wir selber nicht können. Ich denke, das hat Zukunft. Wir sind viele, auch wenn wir in vielen kleinen Gruppen sind. Aber wir müssen mehr miteinander solche Dinge tun, denn das ist unser Auftrag, zu den Menschen zu gehen in schlimmen Zeiten und Hoffnung zu vermitteln. Jetzt überlegen wir, ob wir unser Essen für Bedürftige wieder anfangen. Auch da wissen wir schon vorneweg, unsere eigene Kraft ist dafür zu klein. Aber der Auftrag ist nach wie vor da und wird gespürt von vielen. Immer wieder ploppt das Thema auf. Ich bin guter Hoffnung, dass es auch dafür Lösungen gibt, vielleicht ökumenische Lösungen. Entscheidend ist der Wille, das Beste aus unserer Zeit zu machen. Gerade weil die Tage schlimm sind, steht da als Begründung. Das können wir heute von Herzen mitsprechen. Die Tage sind schlimm. Aber das ist nur die eine Seite der Wahrheit. Dieselben schlimmen Tage sind die Zeit des Heils. Paulus schreibt an die Korinther, siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt, immer jetzt, in diesem Moment ist es so. Und wir können dazu beitragen, dass andere inmitten schlimmer Tage Zeiten des Heils erleben. Das ist der erste Weg, um weise zu leben. Der zweite, begreifen, was der Wille des Herrn ist. Aus diesem Grund, schreibt der Autor hier, sollt ihr nicht unverständig sein, sondern begreifen, was der Wille des Herrn ist. Seid nicht dumm. Man kann auch übersetzen, werdet nicht dumm. Hier ist nicht das Gegenteil von Intelligenz gemeint, sondern das Gegenteil von Klugheit. Für unsere Intelligenz können wir nichts. Die ist uns angeboren und wurde entweder gefördert oder nicht. Da gibt es noch ein paar Möglichkeiten, sie zu steigern. Aber wir können einander nicht auffordern, intelligenter zu sein. Das macht keinen Sinn. Klugheit ist etwas anderes als Intelligenz. Klug können auch weniger intelligente Menschen sein. Der Volksmund sagt, aus Erfahrung wird man klug. Wer klug ist, der fragt nach dem Willen Gottes und wird mit der Zeit hellhörig für seine kleinen Fingerzeiger aus der Erfahrung heraus, dass da schon mal so etwas war. Der Wille Gottes, das ist keine grellbunte, laute Werbebotschaft wie die Spots im Fernsehen oder die Tafeln auf der Straße. Manchmal wünschte ich mir, der Wille Gottes würde sich so mitteilen, dass man ihn besser versteht. Aber Gott macht das nicht. Und er quatscht uns auch nicht blöd an wie der Radiomoderator. Aber er ist trotzdem immer um uns herum, ganz leise und unaufdringlich. Er will gesucht und gefunden werden, wie der Schatz im Acker aus dem Gleichnis Jesu. Jeder Tag unseres Lebens ist wie so ein Acker, den wir pflügen. Und wenn wir auf die kleinen Erschütterungen unseres Pfluges am Griff achten, dann können wir manchen Schatz entdecken und dann auch heben, den wir nie vermutet hätten. Aber dafür braucht es Gespür und für dieses Gespür braucht es Erfahrung. Den Willen Gottes begreifen, das bedeutet nicht, dass wir uns zu etwas zwingen müssen, was wir eigentlich selber gar nicht wollen, so wie der Münchner im Himmel. Gott will uns nicht verbiegen. Er will, dass wir mit uns selber identisch werden, dass wir selbstsicher, authentisch und aufrichtig sind. Der zweite Weg, ein weises Leben zu führen. Und der dritte, schließlich, sich vom Geist erfüllen lassen. Betrinkt euch nicht mit Wein, denn das macht euch zügellos, heißt es da, lasst euch lieber vom Geist Gottes erfüllen. Das bezieht sich auf das Verhalten bei Gemeindezusammenkünften, insbesondere zum Abendmahl. Das hat man damals separat vom Gottesdienst als richtige Mahlzeit gefeiert, wo man wie Jesus beim letzten Abendmahl dann auch in die Mahlzeit integriert oder am Ende noch einmal Brot und Wein hat rumgehen lassen und dann das Abendmahl gefeiert hat. Da ging anscheinend einiges schief. Paulus hatte einige Jahre vorher an die Korinther geschrieben, wenn ihr zusammenkommt, so hält man da nicht das Abendmahl des Herrn. Denn ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht. Offenbar gab es da einige besser gestellte Gemeindeglieder, die beim Abendmahl das Augenmaß verloren haben und eine feuchtfröhliche Zecherei draus gemacht haben und zwei Tische weiter saßen Leute, die hatten gar nichts zu mitbringen und man hat das nicht bemerkt. Schlimmer als das ist eigentlich, die Ärmeren aus dem Blick verloren dabei. Diese Leute, die da ein fröhliches Fest draus gemacht haben, nur für sich. Und sie haben damit den eigentlichen Grund ihres Zusammenseins zum Abendmahl vergessen. Und das war anscheinend auch in Ephesus der Fall und dagegen wendet sich dieses Wort. Es geht nicht darum, überhaupt keinen Wein mehr zu trinken, sondern darum, sich in den Gemeindeversammlungen mit der richtigen Substanz verlaufen zu lassen, nämlich mit dem Heiligen Geist. Und das geschieht durch drei Dinge. Erstens, tragt euch gegenseitig Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder vor. Eigentlich steht hier, redet zueinander in Psalmen, Hymnen und geistlichen Liedern. Im Gottesdienst natürlich. So wurde damals das Evangelium verkündigt. Es gab keine hauptamtlichen Pastoren, es gab auch keine Bibel. Die Evangelien wurden gerade erst geschrieben. Es gab keine Texte. Und glaubt nicht, dass die ein altes Testament hatten. Das hatte nicht mal jede Synagogengemeinde. Man hatte was im Kopf, was man gelernt hatte, wenn man aus dem Judentum kam. Ansonsten gab es frühchristliche Hymnen. Das war der Weg, das Evangelium zu verkünden. Die konnte man singen oder auch einander zusprechen. Sie hatten eine wichtige Funktion, nämlich Glaubensinhalte zu vermitteln. Das konnte man, wie gesagt, singend oder sprechend tun. Das ist der Weg oder ein Weg, innerlich gefüllt zu werden durch den Heiligen Geist, durch den Zuspruch. Heute geschieht das auch in der Predigt, aber unsere Lieder haben immer noch denselben Zweck. Deswegen ist es wichtig, Lieder zu singen, und wir haben das hinter die Predigt gestellt, damit wir das, was, zu wem wir hier aufgefordert werden, dann auch gleich danach tun wollen. Und es ist wichtig, Lieder zu singen, die ausdrücken, was wir glauben, die dann auch diese Zuversicht und Hoffnung wecken und uns Mut machen in schlimmen Tagen. Zweiter Punkt, singt für den Herrn und preist ihn aus vollem Herzen. Auch durch gemeinsames Singen werden wir mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das eine war Sprechen, jetzt kommt das Singen. Singen ist eine Herzensangelegenheit, die erreicht uns woanders als im Kopf, nämlich im Herzen. Und das kann uns innerlich öffnen für die Stimme des Heiligen Geistes. Und schließlich dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit und für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Davon hatten wir es vor der Predigt schon. Danke sagen ist eine wichtige Übung, die wir unseren Kindern schon beibringen sollten. Und wir sind nie fertig damit, auch als Erwachsene nicht. Denn Danke sagen ist so ein aktiver Prozess, das nicht als selbstverständlich hinzunehmen, was ist. Danke sagen heißt, eine gute Absicht zu würdigen. Auch wenn es vielleicht nicht unseren Geschmack trifft, immer was uns entgegenkommt, aber die gute Absicht, für die kann man immer Danke sagen. Das ist bei Menschen so und das ist auch bei Gott so. Wenn wir Gott Danke sagen, für alles wohlgemerkt steht hier, dann würdigen wir seine gute Absicht für unser Leben. Auch wenn es unseren Geschmack gar nicht trifft, was uns da im Leben begegnet. Aber wir machen uns bewusst, er hat eine gute Absicht dahinter. Das will ich glauben und dafür sage ich deswegen Danke, auch wenn ich nichts davon sehe oder spüre. Danke sagen ist wichtig, um den Glauben an Gottes gute Absichten lebendig zu halten. Und das füllt uns innerlich mit dem Heiligen Geist. Wenn wir also diese drei Dinge zu Herzen nehmen, die Zeit nutzen, die uns anvertraut ist, den Willen Gottes für unser Leben begreifen und vom Heiligen Geist uns erfüllen zu lassen durch den Zuspruch des Evangeliums, durch Singen und durch Danken, dann leben wir weise. Damit sind nicht sofort alle unsere praktischen Probleme gelöst, aber dadurch gewinnen wir die innere Stärke, besser mit ihnen umzugehen und den klaren Blick, was als nächstes zu tun ist. Amen.